Im Düsseldorfer Prozess gegen 17 mutmaßliche Mitglieder der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, werden mittlerweile die politischen Erklärungen der Angeklagten zur Zusammenarbeit der Bundesrepublik und der Türkei sowie dem Vorgehen gegen die kurdische Befreiungsbewegung und Angriffe gegen die Anklage verlesen. Die Angeklagten werden der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach 129a bezichtigt. Momentan sind die Übersetzungsschwierigkeiten durch die zunächst einige Verhandlungen platzten beseitigt. Da fertige Übersetzungen im Wesentlichen von Vertrauensdolmetschern vorgelegt und diese von den Gerichtsdolmetschern übernommen werden. Nachdem vor einigen Wochen die Trennscheibe beseitigt wurde, die Angeklagten in der Nähe ihrer Verteidigerinnen sitzen dürfen, könnte die Schlussfolgerung naheliegen, dass sich die Atmosphäre im Verhandlungssaal wesentlich entspannt hat. Davon kann aber keine Rede sein. Dies zeigt sich darin, dass letzten Dienstag wieder eine Verhandlung platzte, weil einige Verteidigerinnen auf die unmöglichen Haft- und Transportbedingungen ihrer noch in U-Haft befindlichen Mandanten, die deren Verhandlungsfähigkeit einschränken, hinwiesen. Überdies wies das Gericht den Einstellungsantrag und alle Befangenheitsanträge ohne nähere Begründung zurück. Darüber hinaus hält das Gericht in seinem die Trennscheibe vorläufig beseitigen Beschluss ausdrücklich an seiner Linie zur Rechtfertigung seiner Maßnahmen fest. Gestützt auf § 184 Absatz 2 StPO, der die Trennscheibe in Vollzugsanstalten zwischen Verteidigerinnen und Angeklagten vorsieht, wurde diese Regelung erstmals in der Bundesrepublik ausdrücklich auf den Verhandlungssaal ausgedehnt. Betont wurde, dass diese grundsätzlich weiter gilt. Aufgrund der Haftentlassung mehrerer Angeklagten wird nun aber durch Justizbeamte überwacht, ob Angeklagte und Verteidigerinnen sich gegenseitig unerlaubte Sachen übergeben. Hinter den noch in U-Haft befindlichen Angeklagten sitzen sehr viele Justizbeamte mit der Maßgabe zu beobachten. Des Weiteren wurde wieder die Öffentlichkeitsfrage artikuliert. Im großen Unterschied zu anderen 129a-Verfahren ist jeden Tag der gesamte Verhandlungssaal voll besetzt. Viele Menschen müssen draußen warten, überwiegend Kurdinnen. Das liegt daran begründet, dass eine auffällige und immer größer werdende Anzahl von Zivilbeamten sich dort aufhält. Der Vorsitzende des Gerichts hatte angeordnet, dass 25 von 100 Sitzplätzen mit Polizeibeamten besetzt werden, als Ausgleich für die Lockerungen an anderer Seite. Zur Abstützung ihrer Anklage soll zum ersten Mal in der Bundesrepublik die Kronzeugenregelung Anwendung finden. Der 36-jährige Ali Cetina soll als Kronzeuge aussagen. Er behauptet, ein hoher Funktionär in der PKK gewesen zu sein und auch eine gute Beziehung zu deren Vorsitzenden Öcalan unterhalten zu haben. Welche Rolle spielt er tatsächlich? Hierzu der Rechtsanwalt Michael Schubert im PKK-Prozess.
Also Cetina hat, soweit ich das jetzt weiß, im Unterschied zu dem anderen Zeugen Aslan, der sich also aufplustert und sich eine bedeutende Rolle zuschreiben will, die er nie gehabt hat, Cetina hat tatsächlich wohl eine relativ wichtige Rolle in Europa gehabt und für einige Dinge hier Verantwortung getragen in der maßgeblichen Zeit. Das ist natürlich auch der Unterschied in seiner Qualität als Zeuge für die Bundesanwaltschaft. Bei den anderen wissen kann selber die Bundesanwaltschaft nicht leugnen, dass das Randfiguren sind und man schon von daher eigentlich die nicht recht als großartige Zeugen für eine angeblich geheime Organisation innerhalb der PKK gebrauchen kann. Von daher ist es mit Cetina halt, was seine Ausgangssituation angeht, von der er was gewusst haben könnte, tatsächlich anders, nur nicht nur bei 129a, bei dieser merkwürdigen Vereinigung, geben seine Aussagen nicht das her, was behauptet wird von der Bundesanwaltschaft, sondern auch bei diesen angeblichen Freiheitsberaubungen und Parteigerichtsverfahren geben sie das nicht her. Er hat ja für sich selbst behauptet, dass er mal freiheitsberaubt in der Diktion der Bundesanwaltschaft gewesen wäre. Auf Frage sagt er dann aber immer, ja, eigentlich wäre er nicht gefangen gehalten worden, sondern er hätte auch weggehen können, er hätte es nur nicht gemacht und so weiter. Also es ist auch in dem Punkt überhaupt keine, die Behauptung der Bundesanwaltschaft wirklich deckende Aussage.
Vor einigen Wochen wurde nun das Verfahren gegen Ali Cetina in Berlin eröffnet. Kann er vor Urteilsbekundung des Berliner Gerichts als Kronzeuge eingesetzt werden? Und welche Bedeutung hat er als Kronzeuge?
Der Oberstaatsanwalt Senge von der Bundesanwaltschaft, der ja die Ermittlungen geführt hat, in diesem Verfahren hat ja in Berlin, wenn man den Zeitungen folgen kann, gesagt, bis zum Auftauchen von Ali Chetina hätte seine Anklage auf einer, wie er sich so schön ausdrückt, mutigen Indizienkette beruht. Das heißt nichts anderes, wie dass man eigentlich nichts Handfestes in der Hand hatte. Und der Chetina wäre sozusagen entscheidende Mann bei der ganzen Geschichte. Nun ist zwar sicher richtig, dass die gesamte Behauptung der angeblichen terroristischen Vereinigung innerhalb der PKK in jeder Beziehung windig ist, aber durch Chetina hat sich eigentlich, wenn man alles liest, was da über Wochen vernommen worden ist durch das BKA, hat sich eigentlich in der Beziehung gar nichts Wesentliches geändert und auch durch seine Aussage jetzt in Berlin nicht. Er hat sich zwar immer bemüht, mit der Polizei zu kooperieren, er ist ja die berühmte Quelle A aus Schweden, der schon dort sich im Palmemordverfahren angedient hat und dann stellte sich heraus, dass er überhaupt nichts Stichhaltiges sagen konnte und kam dann in die Bundesrepublik. Aber tatsächlich sagt er selber, dass es eine solche Organisation für Sicherheit und Nachrichten etc., wie die Bundesanwaltschaft sie behauptet, im ganzen maßgeblichen Zeitraum eigentlich nie gegeben habe, sondern dass man davon geredet hätte oder irgendwas angefangen hätte. Er behauptet noch nicht einmal, dass die einzelnen Taten, wie das aber von der Anklage, wie sie jetzt steht, her der Fall sein soll, von oben her befohlen worden sein. Er kann im Grunde immer nur ganz kurze Ketten darstellen. Das Einzige, was er natürlich sagt, ist, dass die Tötung Bayrakli, wo er selbst beteiligt gewesen sein soll, wie er jetzt sagt, dass die in einem politisch oder in einem Zusammenhang mit der PKK gestanden hat, beziehungsweise mit einzelnen PKK-Funktionären oder Mitgliedern. Und das versucht er auch für einige andere Vorgänge zu behaupten. Aber wieso dieser Zeuge jetzt die 129a-Sache halten soll, das würde in der Tat eine äußerst mutige Kette von Behauptungen voraussetzen. Jetzt nochmal zu der anderen Frage. Die Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten, die seit Juni 89 in Kraft ist, soll ja im Fall von Chetina zum ersten Mal in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte Anwendung finden. In den Regelungen steht allerdings nicht drin, dass die Aussage bei dem Gericht, bei dem der Betreffende als Kronzeuge dient, erst erfolgen kann, wenn er bereits sozusagen rechtskräftig von dem Gericht, das gegen ihn verhandelt hat, abgeurteilt wurde und den Kronzeugen Rabatt bekommen hat. Das stimmt keineswegs, also wenn das behauptet wird. Meine eigene Einschätzung über das Vorgehen ist allerdings, dass man ihm wohl erstmal diesen Kronzeugenrabatt in Berlin geben will, um dann sozusagen einen Segen von einem anderen Gericht zu haben, dass er dann besser dasteht als Zeuge. Es ist nicht mal auszuschließen aus unserer Sicht, dass versucht wird, ihn verschwinden zu lassen nach Abschluss der Berliner Verhandlungen. Und das kann ja in ein paar Wochen der Fall sein. Und zwar zum Beispiel nach § 456a Strafprozessordnung unter Berufung darauf, dass er jetzt schon anderthalb Jahre in Untersuchungshaft etwa war, einschließlich der schwedischen Untersuchungshaft. Das wäre dann also bei der Strafe, die im Kronzeugengesetz vorgesehen ist bei einer Verurteilung wegen Mord, also lediglich 3 Jahre, die Hälfte, und dann wäre seine Abschiebung möglich in irgendein unbekanntes Land, dann wäre er hinterher halt nicht mehr erreichbar. Diesen Weg können wir uns vorstellen, man kann nur darauf hinweisen, dass er für die Bundesanwaltschaft auch riskant sein kann, denn es gibt einige Tatsachen über diesen Chetina, die sicherlich noch enthüllt werden, und es kann sein, dass das Ganze zumindest in der Öffentlichkeit nach hinten losgeht, wenn so vorgegangen wird.
Ja, abgesehen von dem PKK-Verfahren hat ja der Kronzeuge Ali Chetina noch für andere Verfahren eine Kronzeugenfunktion. Was sind das für Verfahren und wo laufen die?
Es wird eine größere Zahl von Verfahren noch gegen andere Kurdinnen und Kurden geführt. Ich weiß im Moment, dass noch weitere Anklagen zum Oberlandesgericht Koblenz und zum Oberlandesgericht Celle erhoben werden und dort Verfahren anfangen sollen. Man kann durchaus annehmen, dass es noch mehr davon geben wird. Und was Chetina in diesen Zusammenhängen konkret sagen kann, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich kenne da nicht die Akten. Ich nehme aber von seinen bisherigen Aussagen an, dass es so ähnlich sein wird wie das, was ich zu dem großen
That is that one.